Was war dein erstes Handy?
Oh, eins dieser Siemens C35-Dinger mit dieser kleinen schwarzen Antenne oben dran,
glaube ich. Die Nummer noch kennt. Welche App nutzt du am meisten?
Eine ganze Reihe, offen gesprochen. Die von meinem Fußballverein. Ich bin großer FCA-Fan. Die für den Augsburg, Verkehrsverbund okay. Und natürlich die Bayern-App. So viel Werbeschleife muss sein als Digitalminister.
Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Boah, ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe. Die Wahrheit ist, seit ich als Minister so viel unterwegs bin, wäre es ganz cool, manchmal schneller von einem Ort zum anderen kommen zu können. Also wenn man sich so wie mit dieser VR-Brille auf dem Kopf manchmal teleportieren könnte, glaube ich, würde ich mehr Schlaf kriegen. Das wäre ziemlich cool.
Ja, das wünschen sich so viele. Was ist aus deiner Sicht der oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Boah. Das ist wirklich schwierig, sich da als Minister festzulegen, weil da würde ich, glaube ich, jetzt ganz, ganz viele übergehen. Genau, ich würde nicht Markus Söder antworten. Nein, da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe, insbesondere bei uns in Bayern, mit denen wir auch sehr, sehr intensiv unterwegs sind. Und ich glaube auch, dass es nicht möglich ist, alleine so ein Champion des AI-Zeitalters zu sein. Da brauchen wir ganz, ganz viele dafür. Da verweigere ich die Festlegung.
Okay.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
An die bayerische Mission, dass wir schaffen wollen, dass Bayern Heimat für Hightech ist. Dass wir also dieses Land entwickeln zu einem Premium-Standort für die Zukunftstechnologien und dass das hoffentlich auch ausschwappt nach ganz Deutschland und Europa.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland. Wisst ihr, welches Bundesland digital am besten aufgestellt ist? Ja, geht man nach dem Länderindex der Bitkom, steht auf Platz 1 Hamburg, gefolgt von Berlin und dann die Bayern.
Ja, und schaut man sich das Ranking an in Richtung digitale Verwaltung, ist jetzt auch schon ein paar Wochen alt das Ranking, da geht's hier Hamburg auf 1, Platz 2 Bayern und beim Punkt digitale Gesellschaft sind dann ganz andere Länder führend.
Ja, da wollen wir heute mal nachfragen, wie es um die digitale Verwaltung steht in Deutschland, speziell in Bayern. Behördengänge dauern ja immer noch eine gefühlte Ewigkeit, es gibt aber auch schon viele Sachen, die schnell gehen und wir wollen auch über Fake News reden, großes Thema und das will unser Gast heute bekämpfen.
Genau, und viel zu besprechen, also denkt dran, uns zu abonnieren und zu bewerten und damit erstmal herzlich willkommen an. Man hat es schon erahnt, glaube ich, in der Schnellfragerunde Fabian Mehring, dem Staatssekretär für Digitales in Bayern.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Servus, hallo.
Ich stelle dich noch einmal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen sollten, was ich mir ja kaum vorstellen kann. Aber vom beruflichen Werdegang her warst du auch mal Hilfskraft bzw. wissenschaftliche Hilfskraft an verschiedenen Lehrstühlen der Uni Augsburg, daher auch noch Fan des FCA, nehme ich an.
Genau so.
Lehrbeauftragter, warst du auch für Politik, Wissenschaft und internationale Beziehungen, Abgeordneter des Bayerischen Landtags seit 2018, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler, seit 2018 bis 2023 und jetzt eben der Staatsminister für Digitales und der Mann, der dem Faxgerät den Kampf ansagt in Bayern, war.
Auch das, jawohl.
Holst du die persönlich ab dann überall und...
Ich hoffe, dass es irgendwann so wenige sein werden, dass ich die letzten paar persönlich einsammeln kann, genau so. Aber wir haben schon halbiert seit Amtsantritt. Es war ja mal die Frage, ob das nur ein PR-Gag und eine Ankündigung ist. Aber das ist natürlich notwendig, um uns fit fürs KI-Zeitalter zu machen. Und die erste Bilanz ist, dass seit ich im Amt bin, wir die Dinger schon halbiert haben. Also richtige Richtung in Bayern.
Es gab ja immer dann so Geschichten, gerade um Faxgeräte, dass in Rechtsstuben muss noch ein Fax sein wegen das und das. Und in Ärzten gab es auch so, sind denn da alle gesetzlichen Hürden inzwischen abgebaut worden, dass das auch wirklich durchgezogen werden kann?
Wir sind gerade dabei. Wir führen so ein E-Siegel ein, aus genau diesem Grund. Es wird am Ende des Tages helfen, dass es nicht mehr notwendig ist, irgendwelche Schriftformerfordernisse zu erfüllen und die Dinge dann doch wieder als PDF auszudrucken und von einer Amtsstube in die andere zu faxen,
das ist dann
sondern wirklich mal eine Entbürokratisierung durch Digitalisierung möglich zu machen, indem man sich dann auch digital authentifizieren kann. Und offen gesprochen ist es ja dann immer ganz amüsant, auch so als Politiker, wenn man denkt, man tut ein paar wirklich bedeutsame Dinge und dann macht man sowas vergleichsweise Seichtes wie diesen Faxbahn und damit ist man dann bundesweit in den Medien. Deshalb erkläre ich auch immer gern, warum, weil die Wahrheit ist, es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich nachts um zwei aufwache und irgendeine Störung hätte, die dazu führt, dass ich zwingend Faxgeräte ausstecken möchte, sondern es geht mir darum, dass wir den Menschen gerade ein sehr, sehr großes KI-Versprechen machen. Wir sagen gerade, wir schaffen es damit, Fachkräftemangel zu trotzen, zu entbürokratisieren, einen modernen Staat Bar zu erschaffen. Und die Wahrheit ist eine notwendige Voraussetzung dafür, ist halt Ende-zu-Ende Digitalisierung in der Verwaltungskommunikation. Es gibt eben keine KI fürs Faxgerät. Also kann man nicht sagen, wir loben die große Mars-Mission aus, aber wir bleiben in der Pferdekutsche sitzen. Ja. Wer AI machen will, der muss die digitalen Dinosaurier dann auch ins Museum schicken.
Jetzt bist du seit knapp einem Jahr im Amt, noch nicht ganz. Hast du es dir so vorgestellt?
Ich glaube, offen gesprochen, man hat überhaupt gar keine Vorstellung, was es bedeutet, dann als Minister Teil einer Regierung zu sein. Ich war ja vorher schon parlamentarischer Geschäftsführer meiner Regierungsfraktion. Und dann hat man so eine ziemlich naive Idee, dass man sich ja eh schon wichtig fühlt und dass das vielleicht noch ein bisschen mehr ist, wenn man dann Minister ist. Die Wahrheit ist, es ist völlig anders, als man sich das vorstellt. Man wird dann irgendwie morgens von einem großen Auto abgeholt, das spuckt einen um Mitternacht wieder aus. Und wenn man versucht zu rekapitulieren, was man so getan hat den Tag, dann kriegt man die eigenen Termine nicht mehr zusammen. Also zumindest, wenn man so Gas gibt, wie ich das jetzt gemacht habe, die letzten 10 Monate über. Demzufolge ist schon anders. Man ist auch Chef einer obersten Landesbehörde. Ziemlich spooky als so junger Minister. Aber ich habe das Glück, da ein wirklich cooles Team zu haben. Junge Leute, die überall in der Wirtschaft auf der Welt unterwegs waren und ordentlich Gas geben. Daher macht Riesenspaß. Nur so ein bisschen mehr Schlaf wäre manchmal ganz cool.
Ja, du kannst ja hier beim Podcast ein bisschen ausspannen. Wir haben ja Zeit ein bisschen. Aber ich muss das auch manchmal sagen, wir als Journalisten sind ja mal gerne dabei zu kritisieren und kritisch nachzuhaken und so. Und ich hatte letztens verfolgt, Frauke hat ja mit euch auf der Game dort diesen...
Genau, in Köln waren wir zusammen.
Gamescom, diesen Talk gemacht unter 4 Fachministern. Da ging es um Fördermaßnahmen und so weiter. Man liest häufig so ein paar Artikel und ein paar Überschriften, denkt, oh, das kann doch nicht sein, jetzt wird die... Und dann habt ihr euch da fachgesimpelt und dann stellt man fest, ja, so einfach ist die Welt nicht. Das war eben nicht so, dass die Fördermaßnahmen ausgelaufen, sie sind nur weg gewesen und so weiter. Also es wurde dann immer komplexer, immer umständlicher.
Und am Ende haben wir das komplette Publikum abgehängt.
Entbürokratisierung und so, dann merkt man doch erst, wie komplex dieses Leben ist und diese Gesellschaft und man nicht einfach alles wegrasieren kann und verändern kann, wie mit den Faxgeräten. Stellst du das auch fest, dass man...
Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, ein wesentlicher Anteil davon ist auch so eine Überlagerung durch Medienlogik. Die Menschen haben irgendwie das Gefühl, durch die kurzen Sequenzen, die wir Politiker haben, um politische Botschaften nach draußen zu bringen, dass die Welt irgendwie schwarz-weiß ist. Also es gibt nur ein richtig oder ein falsch. Und wenn man dann am Stammtisch draußen ist, dann sind sich alle einig, wie es gemacht werden müsste und haben das Gefühl, ausgerechnet im Parlament, da sitzen jetzt gerade die 200 in Bayern oder die 700 in Deutschland, die einzigen sind im ganzen Land, die es nicht kapiert haben. Die Wahrheit ist, da sitzen halt häufig die, die das Privileg haben, sich rund um die Themen kümmern zu können und deshalb halt auch die andere Seite der Medaille kennen. Das ist, glaube ich, auch ein Problem dessen, was gerade da draußen stattfindet, wenn politische Geschäftemacher diese Gesellschaft auseinandertreiben. Ich bin deshalb übrigens ein Fan von Podcasts wie diesem. Deshalb bin ich auch gern da, weil das die Chance ist, auch mal ein komplexeres Argument zu machen und Dinge mal wirklich zu Ende zu erklären. Weil die klassischen Nachrichtenslots, die wir Politiker sonst so haben, die sind halt 20 Sekunden. Und erklär mal eine Cloud-Strategie eines Landes in 20 Sekunden. Da kommt wenig bei rüber und die Menschen haben am Ende nicht verstanden, worum es uns geht, was der Impact für ihre Lebenswirklichkeit ist. Und dann hängen wir Zug um Zug die Menschen ab. Und ich glaube, das muss ganz, ganz dringend wieder aufhören, wenn diese Gesellschaft funktionieren soll.
Wir kommen gleich noch zu dem Thema, aber dann habe ich doch noch eine Frage. Und verstehe bloß nicht als Kritik, aber gerade Bayern, da wird ja wirklich oft das Wort Bayern gesagt. Ne? Hm. Und das ist ja, als jemand, der aus NRW kommt, ist man jetzt, huch, ne? Das ist aber jetzt hier viel Selbstbewusstsein. Ne? Aber dann habe ich mich jetzt auch heute die Tage gefragt, vielleicht machen es die anderen auch zu wenig. Also vielleicht ist man auch, also auch auf Deutschland bezogen. Ne? Ist jetzt keine technologische oder Wirtschaftsfrage, aber für dieses Mut und Vorankommen hauen wir da zu wenig so drauf oder trommeln wir zu wenig für uns? Weil du trommelst ja sehr.
Ich bin da fest davon überzeugt. Also nicht nur, dass Trommeln zum Geschäft gehört, sondern dass es auch ein entscheidender Faktor ist, wenn wir in dieser krassen Dynamik, gerade auf den digitalen Märkten, in einem globalen Maßstab mithalten wollen. Ich erlebe das, bin jetzt viel international unterwegs in dieser Rolle, wie andernorts gepitcht wird, wie teilweise wirklich durchschnittliche Produkte mit einer Show dargestellt werden, als hätten die Welt revolutioniert. Und wir haben immer so diesen typisch deutschen Mut zu sagen, ja, funktioniert schon ganz gut, aber vielleicht nur zu 98%. Lass uns lieber mal vorsichtig sein. Und die damit verbundene Herausforderung ist, wir konkurrieren ja mit den anderen, die große Show machen, um dieselben Mittel, beispielsweise im Bereich von Venture Capital. Und deshalb, glaube ich, müssen wir schon auch besser werden, was das Selbstbewusstsein angeht. Und wir haben ja offen gesprochen auch allen Grund dazu. Also gerade im Bereich von künstlicher Intelligenz, wenn man auf die Patentstrukturen blickt, wenn man darauf blickt, was wir alles auf den Weg bringen in diesem Land, dann haben wir natürlich diese erste Welle Digitalisierung, digitale Infrastruktur, Mobilfunk und Breitbandausbau und so durchaus ein bisschen verschlafen in diesem Land. Aber bei dieser zweiten Wave, wenn wir jetzt über die große KI-Revolution reden, da sind wir top im globalen Maßstab. Nur wir müssen es den anderen auch sagen in unserer Außendarstellung. Ansonsten finden wir nicht die Wahrnehmung und da nehmen uns alle wahr. Also Überregulierer, dann heißt es wieder, in der USA gibt es Innovation und bei uns gibt es nur Regulierung. Nein, wir sind auch in der Lage, da an der Spitze der Bewegung zu stehen. Und da gehört dann auch ein selbstbewusster Außenauftritt dazu. Die Bayern haben da eh so eine Neigung dazu. Aber ich glaube, es würde auch Deutschland insgesamt besser stehen. Auch das ist übrigens ein Grund für das politische Auseinanderdriften. Übrigens nicht nur hierzulande, auch in Österreich, jetzt Wahlausgang, Europawahl und so weiter. Wenn wir den Menschen den ganzen Tag erzählen, wir schaffen es eh nicht. Und wenn den ganzen Tag die einen Demokraten den Menschen sagen, die anderen Demokraten, die fahren das Land an die Wand, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Menschen irgendwann damit beginnen, uns zu glauben. Und dann gehen die zu linken Ideologen, zu rechten Spinnern. Und deshalb glaube ich, müssen wir den Menschen auch wieder klar sagen, was ist eigentlich unsere Mission? Was ist unsere Vision für das Land? Wie wollen wir schaffen, dass die Zukunft gut wird? Und da muss man begeisterungsfähig sein. Und wenn man selber nicht begeistert ist, dann wird es schwierig, andere zu begeistern. Daher lasse ich mir auch nicht nehmen, da einigermaßen entflammt zu sein für die Dinge, die ich verantworten darf.
Ja, Elon Musk könnte einen Zweitwohnsitz in Bayern haben. Aber wenn es recht ist, würde ich jetzt mal über die Desinformationskampagne, passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was du vorher gesagt hast. Ja. Also die kurzen Informationen und die anderen machen es ja auch kurz. Wenn ich höre, AfD macht es auf TikTok ganz toll und so weiter. Und jetzt habt ihr eine Kampagne gestartet gegen Desinformation. Mir fällt auf, zum Beispiel, nehmen wir wieder Elon Musk und X, die Plattform, was da teilweise stattfindet. Und jetzt gibt es ja Brasilien, ein Land, was damit angefangen hat. Die erstmal nicht platt zu machen, aber zumindest zu verbieten und sagen, wenn ihr weiter so macht, dann ändert das bitte. Also müsste man nicht auch hier da ein bisschen mehr einschreiten? Es ist wirklich teilweise unerträglich, was da stattfindet, ne?
Klar, ich teile die Einschätzung total und offen gesprochen ist das auch der Hintergrund dieser, jetzt muss ich wieder Bayern sagen, obwohl ist Frau okay. gesagt, die Bayern sagen immer
Nein,
Bayern,
aber okay. ich hab's
Ding heißt halt Bayern-Allianz, vielleicht wird es irgendwann eine Bundesallianz, ja, was ich mir wünschen werde oder gar eine europäische. Genau darum geht's uns da. Also ich erkläre vielleicht kurz, was die Idee ist. Die Herausforderung ist aus meiner Sicht, dass sich natürlich gerade alle Lebensbereiche digitalisieren. Es wäre dann sehr verwunderlich, wenn ausgerechnet Information und Kommunikation sich nicht digitalisieren würden. Das heißt, wir sehen einen sehr, sehr klaren Switch bei der Kommunikation aus den klassischen linearen Medien hinein ins Digitale. Die Leute sitzen nicht mehr um 20 Uhr vor dem Fernseher, warten, bis die Kirchturmglocke läutet und schalten die Tagesthemen ein.
Oder NTV.
Genau so. Oder NTV noch viel, viel besser. Sondern sie konsumieren die gleichen Inhalte, die nicht weniger wichtig sind, auf digitalem Wege. Heißt also Verlagerung in den digitalen Kommunikationsraum. Und es ist uns eben noch nicht in der gleichen Geschwindigkeit des technischen Fortschritts gelungen, dass wir auch die Spielregeln von Demokratie, auch solche Qualitätskriterien von Qualitätsjournalismus in diesem digitalen Raum implementiert haben. Und in genau diese Diskrepanz zwischen schneller Verlagerung ins Digitale und nicht zeitgleicher Etablierung der Spielregeln von Demokratie in diesem digitalen Raum, da stoßen jetzt politische Geschäftemacher rein, übrigens mit Geld aus Gruben Quellen, das sollten wir, glaube ich, auch mal genauer hinschauen. Die sind dann Russland finanziert und vieles andere mehr und nutzen diese Lücke aus, um Gesellschaft zu manipulieren, auseinanderzutreiben, ihre politische Geschäftemacherei zu betreiben. Und deshalb wollen wir da rein. Und deshalb hat es mir, als ich ins Amt kam, eben auch nicht mehr genügt, sowas hinzunehmen wie diesen Munich Tech Accord, der mal am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz unterschrieben worden ist. Da haben dann alle großen Plattformbetreiber mal unterzeichnet mit der Botschaft, ab heute sind wir auch die Guten. Und ich habe mir erlaubt, dann 2 Monate später mal nachzufragen, wie sich das denn äußert, dass sie jetzt die Guten sind. Und es gab keinerlei konkrete Maßnahmen. Und deshalb haben wir es jetzt zum ersten Mal geschafft, die wirklich so ins Boot zu holen, dass wir am Ende des Tages einen konkreten Call to Action haben, dass die wirklich technisch was tun auf ihren Plattformen zur Deepfake-Erkennung, zum Ausmerzen von Fake News, die da verbreitet werden. Und das halte ich für absolut entscheidend. Wir dürfen es nicht zulassen, dass politische Spinner den digitalen Raum übernehmen. Wir müssen es hinkriegen, dass wir nicht zu einer Deepfake-Demokratie verkommen, sondern dass die Dinge, die am Stammtisch illegal sind, halt auch im digitalen Raum geahndet werden können und dass wir da eine vernünftige demokratische Kultur haben. Und da sind wir im Moment die Ersten, die es in Europa geschafft haben, mal wirklich ein Self-Commitment der Plattformbetreiber hinzukriegen, sodass wirklich was passiert. Das war jetzt wirklich auch eine Freude für mich, weil ich halte es für das große Thema unserer Zeit und durfte es jetzt zwischenzeitlich in Paris, in Wien, an verschiedenen Stellen in Europa präsentieren, weil das noch nicht existent ist. Und ich glaube, wir brauchen das ganz dringend, weil, letzter Gedanke dazu, wir natürlich immer das in der Situation uns wiederfinden, dass die Plattformbetreiber ihren Sitz irgendwo auf der Welt haben, wir aber nur nationalstaatlich regulieren können. Das heißt also, wir haben gar keine Chance, die an die Kandare zu nehmen. Wir können sie nur ins Boot holen, indem wir sagen, wir haben eine gemeinsame demokratische Mission. Und deshalb dieser Ansatz, das mal miteinander zu tun. Und bisher funktioniert es wirklich gut.
Das ist ja umso wichtiger, weil wir jetzt auch in eine Bundestagswahl dann gehen im nächsten Jahr. Also hoffentlich geht das dann auch erfolgreich weiter. Die Plattformen sind der eine Ansprechpartner, aber die Bildung ist es ja dann am Ende auch, ne? Dass die Menschen erkennen oder wissen, wie informiere ich mich denn oder vielleicht eine Fake News am Ende auch erkennen.
Genau, so ist sogar ein Drei-Säulen-Konzept. Wir haben quasi die ganze Staatsregierung dabei, die von der Wiege bis zur Bahre Programme zur Bewusstseinsbildung anbietet und auch die großen Medienkonzerne, Zeitungsverlegerverband, Radiosender und so weiter, öffentlich-rechtlich wie privat. Denn das halte ich in der Tat, Frauke, für die entscheidende Stelle. Wir müssen schaffen, dass den Menschen klar ist, dass die Kredibilität einer Quelle im digitalen Raum genauso hinterfragt werden muss wie im analogen. Ich mache immer das Beispiel, wenn jemand etwas in einer großen deutschen Tageszeitung liest, dann weiß er, das ist irgendwie journalistisch geprüft und eine Information, der man vertrauen kann. Insbesondere übrigens, wenn man was bei NTV gesehen hat, ja, dann sowieso, natürlich ja. Ganz besonders. Wenn die Leute stattdessen die gleiche Info kriegen würden, mit einem Zettelchen in ihrem Briefkasten, ohne einem Namen drauf, dann glaube ich, würden die das nicht ernst nehmen. Online funktioniert es aber genau andersrum. Das wird auf gleicher Augenhöhe wahrgenommen von zu vielen Leuten, was NTV dort postet oder was irgendjemand ohne Klarnamen, ohne Bild einfach mal so in die Welt bläst. Und deshalb müssen wir schaffen, den Menschen klarzumachen, dass man genauso auf die Quelle gucken muss im digitalen Raum wie in der analogen Welt.
Und was passiert da in der Bildung speziell? Also bei vielen Problemen, die wir haben in dieser Welt, stelle ich immer wieder fest, wenn man dem genau auf den Grund geht, stellen wir immer fest, es ist fehlende Bildung. Ob Technologie, Angst oder das alles Fake News oder es fängt immer an, am Ende kommen wir hin, da haben wir irgendwas in der Bildung falsch gemacht. Eine Frage wäre, gibt es ein Fach dann politische Bildung, auch digitale Bildung oder ähnliches?
Muss ja nicht nur für, gilt ja auch für Erwachsene.
Die ja, also wir haben, ja, wir haben tatsächlich weiß, auch für Erwachsene gilt da zwischenzeitlich ein ganzes Portfolio auf den Weg gebracht. Und ich rede jetzt gar nicht von diesen mediengängigen Verfassungsviertelstunden in den Schulen, sondern wirklich von ganz konkreten Dingen, die jetzt auch aus dem Digitalbereich kommen. Das beginnt bei uns mit der Goldie-App für die Grundschulkinder, um die fit zu machen, spielerisch für die Themen. Geht weiter mit Bycode für die etwas Älteren. Da ist der Manu Neuer jetzt der Schirm, ja, unser Nationalkeeper, sodass wir ein bisschen die Aufmerksamkeit dahinter kriegen. Das geht aber dann auch über die Erwachsenenbildung bis hin zu den Beratungstheken für die Senioren. Also der ganze Lebensablauf von der Wiege bis zur Bahre. Und übrigens, das für die Senioren ist besonders cool. Das erzähle ich jetzt ganz frisch, weil ich es mir jetzt mal angeschaut habe. Und dann dreht man mal so richtig die klassische Idee von Bildung. Üblicherweise ist es ja immer so, dass vorne ein erwachsener Mensch steht und auf der anderen Seite sitzen junge Leute und dann bringt der kluge Erwachsene den nicht so klugen jungen Leuten was bei. Das ist bei der Digitalisierung genau andersrum. Da sind die Digital Natives und die nehmen die Oma bei der Hand und sagen, pass auf, so geht es mit dem Online-Banking und so weiter. Und das, glaube ich, hilft extrem und ist auch toll, weil man sieht, da bringt Digitalisierung mal nicht nur datteln die Menschen auseinander, sondern sogar Gesellschaft zusammen. Wobei, da noch ein Gedanke, ich glaube, wir haben da noch eine viel, viel größere Aufgabe mit Blick auf das Bildungssystem. Weil wenn ich mir anschaue, wie krass die Dynamik auf den digitalen Märkten ist und wie kurz die Halbwertszeiten sind, dann sehe ich, dass die Dinge, die irgendwie vor einem Jahr noch der heißeste Shit waren, heute schon Schnee von gestern sind. Und wenn ich dann mit den C-Levels rede, dann sagen die mir, Herr Minister, die Ausbildungsrichtungen, die wir in 10 Jahren brauchen, die gibt's heute noch gar nicht. Das heißt, wir werden mit unserem Bildungssystem und dieser Idee, man geht 9 Jahre, 10 Jahre oder 13 Jahre in eine Schule und dann kann man mit dem Wissen, das man sich da draufgepackt hat, 45 Jahre arbeiten, nicht mehr klarkommen. Wir müssen viel mehr die Kompetenz in der Schule vermitteln, sodass die Menschen dann selber an der Spitze der Bewegung bleiben können. Da brauchen wir, glaube ich, echt einen neuen Ansatz und das ist in Deutschland noch nicht überall angekommen.
Ja. Kommen wir mal zur Digitalisierung für der Verwaltung. Wir hatten es mit dem Faxgerät schon so ein bisschen angesprochen. Es war einmal das OZG1 vor langer Zeit. Ich glaube, 2018 ging es dann so langsam los. Hat mal so gar nicht geklappt. Dann hat man das alles ein bisschen abgespeckt. Dann kam das OZG2, wurde erst blockiert und jetzt ist es im Sommer durch den Bundesrat. Ein ja, bekanntes Beispiel ist auch die IKFZ, erst irgendwie gestartet, dann gab es Datenschutzbedenken und da solche Dinge. Warum ist das so schwierig?
Ja, die große Herausforderung, offen gesprochen, besteht in einer Begebenheit, die sonst ein großer Segen für dieses Land ist, nämlich im Föderalismus. kann den Bayerischen Einblick in meiner Zuständigkeit geben. Allein in Bayern, und jetzt sprechen wir noch nicht über 16 deutsche Bundesländer, bedeutet Verwaltungsdigitalisierung, sich ins Benehmen setzen zu müssen, mit über 2000 Kommunen, mit 100 kreisfreien Städten und Landkreisen, mit 7 Mittelbehörden und so weiter. Und das Ganze ist natürlich dann noch potenziert, wenn es um bundesweite Standards geht, denn dann kommt das gleiche 16 Mal obendrauf. Und die Wahrheit ist, unsere Mitbewerber gerade in der Digitalwirtschaft, die sitzen ja nicht in Frankfurt oder Berlin. Die sitzen im Valley, die sitzen in Shenzhen, in China und anderswo auf der Welt. Das heißt, wir bräuchten eigentlich mindestens bundesweite, eher sogar europäische Standards. Und die zu finden, ist eine große, große Herausforderung, weil man eben nicht diesen Greenfield-Approach machen kann und sagt, wir stellen was von oben nach unten vorgegeben auf die grüne Wiese, sondern es sind unterschiedliche Bestandsstrukturen da. Man ist unterschiedlich weit bei diesen Themen und muss sich dann verständigen. Ich würde mir wünschen, wir kriegen bundesweite Standards, aber ich sage auch ganz deutlich, was mir im Bund dann angeboten wird, ist Homogenisierung nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Dann heißt, wir können schon homogen einen Standard machen, aber dann müssen alle zurück auf das Niveau von Thüringen. Und da bin ich jetzt als jemand, der ein Frontrunner-Land in diesem Bereich verantworten darf, mit Bayern natürlich nicht bereit dazu. Wir müssen dann alle auf bayerisches Niveau kriegen. Und wenn ich dann sehe, dass wir qua Haushaltschaos auf Bundesebene Verwaltungsdigitalisierung dort schon seit 2-3 Jahren als Restemittelmanagement betreiben, nicht mal das Geld für einen PIN-Rücksetzdienst finden, dann ist es natürlich schwierig. Und das ist offen gesprochen meine größte Sorge im Moment. Deshalb bin ich jetzt auch an manchen Stellen auf der Position zu sagen, lieber mache ich es dann in Bayern selbst und gescheiter als zu warten, bis 2 Jahre im Bund gar nichts geschieht, weil wir dort einfach gerade ein Verständnis haben. Und das ist politisch wahrscheinlich auch rational. Man sieht, es fehlen irgendwie Milliarden im Haushalt. Dann weiß man dann nächstes Jahr eine Bundestagswahl. Deshalb spart man an den Dingen, so nehme ich das wahr, die erst in 3, 4, 5 Jahren schlagen werden. Und es sind die Zukunftstechnologien. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, und ist meine große Sorge, dass wir diese Zeche zweimal zahlen werden. Einmal jetzt, wenn wir nicht investieren. Und einmal in 5, 6, 7 Jahren, wenn wir auf den Märkten von morgen halt nur 2., 3., 4. Sieger sind. Und das ist was, was wirklich wehtut beim Zuschauen im Moment aus Sicht eines Landes, das mit Hightech-Agenda und Co. sehr, sehr Gas gibt. Ich habe wirklich versucht, da auch die bayerische Linie zu verändern. Als ich ins Amt kam, war immer so ein bisschen Bayern-Eigenbrödelei und wir machen lieber die Dinge selber. Ich habe von Beginn an immer die Position vertreten, wir brauchen mindestens bundesweite Standards. Ich will das gemeinschaftlich im Bund haben. Aber ich sehe halt einfach, mir fehlen dort die Partner. Es fehlen die Euros und es fehlt die Bereitschaft, die Dinge gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und ich hoffe sehr, dass das nächstes Jahr dann in der neuen Konfiguration wieder besser wird.
Das ist ja in vielen Bereichen in Deutschland so. Ne? Bräuchten wir nicht so eine Art Zukunftsregierung, die bestimmte Themen in die Hand nimmt? Nicht den Föderalismus abbauen wollen wir ja auch nicht, aber irgendwo muss da ja mal gesteuert werden. Bräuchte irgendwie eine andere Einheit, habe ich das Gefühl, weil 16, 32 oder 500 Leute, da gibt dann 501 Meinungen zu einem Thema. Man sieht es ja, glaube ich, bei der Patientenakte. Die ist der technologische Stand von vor 15 Jahren. Ja. Und dabei sind wir stehen geblieben.
Wir haben in Bayern so ein bisschen was in der Richtung versucht. Bei uns gibt es jetzt so eine Zukunftskommission mit genau der Idee, mal out of the box zu denken und quasi jenseits dieser ganzen müßigen Mühen der Ebenen im Alltagsgeschäft die Dinge neu zu denken. Aber wir hatten ja im Bund eigentlich auch mal eine Fortschrittskoalition, die genau mit dem Ansinnen angetreten ist. Und jetzt irgendwie genau ein cooles Selfie. Und seitdem liegen die Protagonisten eher auf dem Bauch, politisch gesprochen. Also ich hoffe tatsächlich ganz ernst gemeint, dass das besser wird. Denn das große Problem ist, darüber sprechen wir, glaube ich, noch viel zu wenig, dass das auch etwas macht mit dem Image von Staat in den Köpfen der Menschen. Ich glaube auch, dass dieses Verschlafenhaben von digitaler Transformation zu diesen ganzen gesellschaftlichen Diffusionstendenzen beiträgt. Ist ja völlig klar. Die Menschen haben das Gefühl, alles modern, alles cool digital. Die bestellen sich ein Paket und kriegen alle 10 Minuten eine Push-Up-Nachricht, wo auf der Reise um die Welt sich dieses sinnbefreite Backerl gerade befindet. Und wenn die Menschen dann einen Bauantrag in einer Verwaltung abgeben, dann werfen die den in den Briefkasten und der verschwindet für 2 Monate in einem schwarzen Loch. Das heißt, was bei den Menschen ankommt, ist die Idee, mein Postbote eines großen Paketdienstleisters kann mehr als die Bundesrepublik Deutschland, als der Freistaat Bayern, als mein Bürgermeister, als mein Landrat. Und dann wundern wir uns ernstlich drüber, wenn die Leute politischen Rattenfängern auf den Leim gehen, die von Staatsversagen predigen. Und schon deshalb müssen wir da besser werden. Ja. Jenseits der großen Fragen, Fachkräftemangel, Bürokratie, alles geschenkt. Aber ich glaube, es ist auch ein großes Wort, trotzdem ein demokratietheoretischer Auftrag, dass wir da besser werden. Wir brauchen einen modernen Staat, den die Leute wieder cool finden können. Ansonsten wird es schwierig, sich mit dem Gemeinwesen zu identifizieren.
Ja. Aber das Problem ist ja wirklich, dass alle viel mit sich selber beschäftigt sind und dass wir auch in diesem Land, das führt jetzt ein bisschen von dem weg, aber ja gefühlt jedes Jahr irgendeine Landtagswahl haben. Müsste man das dann irgendwie synchronisieren, dass die Wahlen möglichst mehr oder weniger gleichzeitig sind, dass dann mal ein bisschen weg ist von Wahlkampf und so einem Quatsch dann?
Ich glaube, wir bräuchten halt auch ein bisschen Kontinuität im Hinblick auf politische Konstellationen. Ich glaube, eher das ist das Hauptproblem. Wenn ich sehe, ich glaube, das ist doch die große Herausforderung der Ampel am Ende des Tages. Wenn ich an einem Kabinettstisch, ich stelle mir das dann immer von unserem Mündner am Berliner so vor, erstmal jeden Morgen ein gemeinsames Weltbild aushandeln muss, weil ich dem Grunde nach so weit auseinanderliege in meinen grundlegendsten Überzeugungen, dann ist es schwierig, Politik zu machen. Wir haben das Problem in Bayern vielleicht ein bisschen andersrum. Wir haben dann immer vor Wahlen so eine Phase, wo man zeigen muss, wenn man eh immer in die gleiche Richtung marschiert, wo eigentlich die Unterschiede liegen, um die Wähler wieder von einzelnen Parteien zu überzeugen. Aber ich glaube, wir brauchen wieder einfach klare Mehrheiten, die auch im politischen Lager zuordnenbar sind. Was soll denn da rauskommen, wenn sich dann konservative Gruppierungen mit BSW und Grünen und anderen zusammenschmeißen müssen und eine Regierung bilden, weil das halt gerade zufällig die Mehrheiten waren. Das halte ich für schwierig und das hat, glaube ich, schon auch ein bisschen damit zu tun. Deshalb schaue ich auch relativ skeptisch jetzt auf die Entscheidungen bei der Union, wer Kanzlerkandidat ist und so, dass wir so ein bisschen die politische Identifikationsfigur nicht finden. Also wenn man guckt, was international passiert, dann gibt's überall so ein, zwei Player, die sind in der Lage, die Menschen zu begeistern. So Trudeau, Kanada ist immer so ein Beispiel und andere mehr. Ich sehe das im Moment in Deutschland nicht. Und wenn ich mir jetzt das Angebot anschaue, Olaf Scholz als Bundeskanzler gegen Friedrich Merz, dann muss ich sagen, ist Friedrich Merz zum Beispiel jemand, den ich sicher für inhaltlich fähig halte, der aber meine Generation definitiv nicht mehr erreichen wird. Ist für mich ein Politiker im Stil der 90er Jahre, der wird unter 40-jährige Menschen nicht für Zukunftstechnologien begeistern, um am Beispiel aus meiner politischen Zuständigkeit
zu machen. Er keine Ahnung hat von
auch das, ja. Also ich dachte, die Zeiten, in denen das Internet Neuland war für die Bundesregierung, sind vorbei, aber ich bin ja da schon wieder wirklich in Hab-Acht-Stellung. Nein, also ganz ernst gemeint, ich glaube, wir müssen es eher wieder schaffen, dass wir eine klare Mission haben und den Leuten sagen, das ist, wofür wir politisch stehen. Und dann übrigens auch nicht so sehr Politik nach Demografie machen. Also das Fähnchen raushalten, antizipieren, was die Leute glauben, sodass man eine Idee hat, was die gerne hören wollen und dann erzählt jeder das Gleiche in der Hoffnung, gewählt zu werden und dann wird Politik so zum Selbstzweck. Ich glaube, man muss in der Politik schon eine Vision haben, was man bewegen möchte und dann, nachdem man entschieden hat, was man für richtig oder falsch hält, versuchen, eine Mehrheit dahinter zu kriegen und nicht andersrum. Ansonsten bräuchte es ja keine Politiker, dann können die Demoskopenpolitik machen. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen verlernt in dem Land, fürchte ich.
Wollen wir noch ein bisschen über Wirtschaft, bayerischen Standort sprechen? Wir sind ja hier im Rahmen der Bits und Bretze, ist gerade. Ist ja bekannt vielleicht so. Und die TUM ist ja auch bekannt. Und ich glaube, es bringt die meisten Startups, glaube ich, für so einen Hotspot hervor, ne? Meine ich.
Die Statistik ist nicht verlesen worden. Da sind wir die Nummer 1 in Deutschland.
Ja. Das ist ja richtig. Wir kennen so einige Unternehmen.
Ich wusste, dass du das noch so einmal anbringen wirst.
Mein Lieblings-KI-Unternehmen ist ja so Celonis eigentlich. Okay. Und, aber wir diskutieren ja viel über Hochtechnologie, ne? Also ich denke, ich habe gerade noch mal geschaut, wo Marvel Fusion Sitz hat, glaube ich, in Bayern sogar, ne? Müssen jetzt aber in die USA quasi nicht auswandern, aber zumindest ihren Projektstandort, Fusionstechnologie. Warum kann nicht mal Bayern so ein Unternehmen hier halten? Also klar, kann sich Bayern nicht über den Wechsel einfach einen Fusionsstandort aufbauen für sich allein. Das geht wahrscheinlich nicht in Bayern nur, aber da fehlt doch irgendwas.
Also Marvel Fusion ist ein Sonderbeispiel. Ich habe sogar bei mir in meinem engeren Vertrauensbereich im Ministerium eine hochrangige Vertreterin von Marvel Fusion. Deshalb bin ich da recht eng dran. An dem Beispiel würde ich es nicht festmachen, sag gleich was dazu, weil das jetzt ein paar andere Gründe hat. Generell kann ich mich, anders als bei dieser Pflichtaufgabe und diesem dicken, manchmal etwas lähmenden Brett Verwaltungsdigitalisierung, über den zweiten Teil meiner Zuständigkeit Digitalwirtschaft in Bayern und Zukunftstechnologien überhaupt nicht beklagen. Wir haben ja damit Hightech-Agenda, 5,5 Milliarden, 1000 neue Professuren, 14.000 MINT-Studienplätze. Ich langweile uns nicht mit dieser Aufzählung jetzt, aber da haben wir uns wirklich in eine krasse Position versetzt. Und das Schöne daran ist, jetzt mangelt es der bayerischen Staatsregierung ja selten am Zeichnen ambitionierter Missionen und dem Selbstbewusstsein dafür. Das Schöne an der Stelle ist, dass da wirklich mal auch der Effekt eintritt, den wir uns gewünscht haben. Wir haben im Moment alleine von Microsoft 3,2 Milliarden Invest in München, Apple 1 Milliarde Invest in München. Die können das ja alle überall auf der Welt tun. In Europa, in Paris, in London und sonst wo. Die müssten das in Deutschland eigentlich in Berlin tun. Die tun das aber gerade in München, weil wir klar ausgeflaggt haben, wir sind ein Land mit hohen Arbeitslöhnen, soll so bleiben, dass die Menschen hier ein gutes Leben haben, mit hohen Energiepreisen, leider wegen so ein paar politischen Fehlentscheidungen. Das heißt, wir werden als der Produktionsstandort hochskaliert, der Zukunft sicher nicht Wohlstand in die Zukunft tragen.
Weil Microsoft ja auch noch in NRW etc. auch noch Geld reinstecken.
Aber wir müssen, das muss die Idee sein, für ganz Deutschland, ist gar kein Bayern-Ding. Naja. Ja. Wir müssen schaffen, ein Spitzentechnologieland zu sein. Wir müssen Heimat für Hightech sein. Wir müssen ein Premium-Standard für Zukunftstechnologien sein. Das ist die einzige Chance, Wohlstand mit in die Zukunft zu nehmen. Und deshalb, also das läuft in der Tat gut. Warum ist man das herausfordernd? Ich glaube aus zwei Gründen. Das eine ist Venture Capital. Wenn ich sehe, gerade im Bereich Künstliche Intelligenz, dass die zwei großen Gen-AI-Startups in den USA letztes Jahr 8-mal so viel Venture Capital akquiriert haben wie alle europäischen zusammen. Mhm. Zwei in den USA, mehr, 8-mal mehr als 6.000 europäische zusammen. Ist das ein Problem? Und es tut mir weh beim Zusehen, weil ich sehe, die Dinge werden zum Beispiel in der LMU, in der TU, bei der Unternehmer Thomas angesprochen, Andreas, werden die erdacht. Dann sind die 2 Jahre in Bayern gegründet und dann wollen die skalieren und dann gehen die nach USA oder Asien, weil Venture Capital fehlt. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich Überregulierung. Entschuldigung. In USA gibt es im Moment diese hunderte Milliarden Dollar Initiative Inflation Reduction Act, um an die Spitze der Bewegung zu kommen. Wir machen EU-Wettbewerbsrecht. 100 Regeln und Verordnungen, völlig risikozentriert. Keiner sieht die Chancen. Einfach im Startblock stehend und schon die Schubbändel zusammenbindend, bevor es überhaupt losgeht mit neue Märkte. Und das muss aufhören. Das sage ich, wenn ich immer so von dieser Mentalität predige. Kann man verteufeln und sagen, sind nur Softfacts. Aber ich rede halt jeden Tag mit jungen Gründern. Und die sagen mir genau, das ist das Problem. Die wollen auch das richtige Mindset. Die wollen Machermentalität. Die haben keinen Bock auf dieses German-Angst-Ding. Mhm. Sondern die wollen Ärmel aufkrempeln und anpacken. Und wenn wir ihnen dann sagen, ja, schon anpacken, aber vielleicht in einem halben Jahr, jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass du AI-Act-compliant bist. Und dann reden wir mal über 100 Gesetze, die zu erfüllen sind, bevor die erste Entwicklung kommt. Ja, dann haben die keinen Bock mehr. Dann gehen die in die USA. Und das ist unser Problem.
Ja, aber da ist ja dann am Ende auch das Geld, was du angesprochen hast, ne? Und das bleibt ja auch ein tatsächliches Problem, Regulierung hin, Regulierung her. Das ist ein Faktor. Und da kommen die Großen natürlich in Europa auch viel besser mit klar. Hat man bei der DSGVO ja auch gesehen, bei der Datenschutzgrundverordnung, dass die sich dann noch 10 Anwälte mehr einstellen oder was weiß ich was machen. Wie kriegen wir mehr Geld hier hin?
Jetzt bin ich ein bisschen versucht, aber ich darf nicht so viel über Bayern reden. Also wir machen ganz schnell gesagt so einen super Risikokapitalfonds mit genau dieser Idee, mit 1 Milliarde Hebelwirkung bis zu 50 Millionen Einzelinvest. Das alleine wird aber nicht reichen. Ich pose immer mit 5,5 Milliarden irgendwie Hightech-Agenda. Wenn ich dann in andere Regionen, in Dubai und Co. schaue, machen die 100 Milliarden zu. Das heißt, es wird nicht alleine staatlich gehen, sondern wir werden private Investoren brauchen. Und der Gamechanger nach meinem Dafürhalten, deshalb Bits and Pretzels passt gut, Motto Kickstart Europe. Der Gamechanger wird sein, dass wir es endlich schaffen müssen, um da competitive zu sein, uns als europäischen Wirtschaftsraum zu verstehen. Wir brauchen ein paar 100 Millionen Europäer, um da an der Spitze mithalten zu können. Und dann wird auch das Kapital kommen im Übrigen. Nur dann macht es mir halt Sorge, wenn wir nicht mal, jetzt nehme ich das Beispiel GDPR, also alles, was irgendwie mit DSGVO und so weiter gewesen ist, wenn wir dann natürlich nicht mal in Europa oder auch nur innerhalb eines Landes eine gemeinsame rechtliche Umsetzung schaffen, allein in Deutschland in 16 Bundesländern 16 verschiedene DSGVOen auf den Weg bringen, dann wird es schwierig werden. Wenn wir ein Wirtschaftsraum wären mit den gleichen Regeln, der sich auch mal als Team versteht, sodass mal das, was die Station F in Paris macht, mit dem korrespondiert, was in Heilbronn, was in München, was in Berlin gemacht wird, dann glaube ich, hätten wir die Chance, auch mit den großen Playern in Asien und USA mitzuspielen. Und klar ist, wir stehen da im Moment gerade an der großen Kreuzung. Entweder wir schaffen das jetzt mit einem European Approach, so eine Art Cyber-Airbus hinzukriegen, also einen Champion fürs KI-Zeitalter nach europäischer Machart, oder wir werden auf globalen Märkten komplett zurückfallen in den nächsten Jahren.
Ich habe immer ein Problem damit, denn Deutschland muss und Europa muss oder in den USA ist das, hört sich das aber immer ganz anders an. Da gibt man Strukturvoraussetzungen, gibt auch ein bisschen Geld, aber am Ende sind es die Unternehmen, die die Entscheidung treffen und groß werden dadurch. Ob jetzt Microsoft 500 Milliarden investiert, dann machen sie das. Das macht nicht Joe Biden oder so. Ja, das macht nicht die USA, sondern das machen die Unternehmen. Fehlt es uns da, dass die Unternehmen, okay, Marvel Fusion ist ein Sonderbeispiel, das wäre jetzt so ein großer Ball, aber dass die Unternehmen hier vielleicht verzweifeln und gar nicht sehen, dass sie jetzt so hochskalieren können, dass sie in den Bereiche kommen, in hunderte Milliarden Bereiche. Oder das auch wollen oder durchsetzen könnten in dem Vielvölkerstaat Europa, sag ich mal. Da fehlt es doch, oder?
Ja, und ich glaube, es hat einfach auch mit der Brille zu tun, die global orientierte Wirtschaftslenker aufhaben. Wir gucken ja immer durch so eine nationalstaatliche Brille. Die Bayern manchmal sogar nur durch eine bayerische Brille, da wir ein bisschen mehr über Tellerrand hinausschauen, manchmal gar nicht so schlecht. Aber selbst weltgewandte Sender wie NTV befassen sich mit deutscher Wirtschaftspolitik. So. Jemand, der ein globales Unternehmen zu skalieren hat, dem ist völlig egal, ob der Standort Frankreich, Deutschland, Silicon Valley, Shenzhen, sonst irgendwas ist. Der fragt nur, wo sind die Rahmenbedingungen am besten? Und Rahmenbedingungen heißt Venture Capital und welche regulatorischen Auflagen habe ich? Und wenn ich dann sehe, ich kriege bei den einen den Inflation Reduction Act und bei uns kriege ich im Gegenzug einen regulatorischen Tsunami, der mich von der Arbeit abhält, dann weiß ich, was ich tue als Entscheider. Und deshalb reite ich auch immer so auf diesem Mindset-Thema rum, weil ich total die Diagnose teile. Der Staat ist sicher nicht der bessere Unternehmer, schon gar nicht in so dynamischen Märkten wie der Digitalwirtschaft. Wir können so ein bisschen ein Incentive geben, aber diese 100-Milliarden-Hebel können wir alle nicht bedienen, auch in Zeiten schwieriger Staatsfinanzen zwischenzeitlich. Wir können aber dafür sorgen, dass das Mindset passt, dass wir wieder so ein Land sind, wie wir eigentlich mal waren. Wirtschaftswunder und so. Ärmel aufkrempeln, Gas geben, mit Zukunftsmut an die Spitze neuer Märkte gehen. Dass wir nicht so ein Land von Angsthasen sind, das sagt, oh Gott, AI, ein Horror-Schreckensgespenst aus der Zukunft, lass uns alles zu Tode regulieren, dass ja nichts passiert. Ich glaube, das ist der Unterschied. In USA können sie Dinge skalieren, die zu 80% funktionieren, weil 80% besser sind als 0%. Bei uns, wenn es nicht zu 110% funktioniert, dann traut sich keiner dahin lang. Und das muss sich wieder ändern. Wir brauchen wieder Machermentalität in dem Land.
Und vielleicht zum Schluss Bayern-Emoji habe ich gesehen, soll kommen. Oder
oh
was?
Ja, wichtig.
Ich spreche Bayern-Themen, also.
So weit hat es kommen müssen, Frauke.
Ja,
sehr gut.
So weit hat es kommen müssen.
Naja, ist tatsächlich, also vielleicht wieder so wie dieses Faxband-Thema. Klar, die Dinge, die jetzt nicht ganz so deep dive sind, wie die, die wir vorhin diskutiert haben, funktionieren immer medienlogisch besser, brauche ich euch beiden nicht erklären. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, ein interessantes Ding. Ich habe mir das jetzt gedacht, hier bei der BITS, vor allen Dingen die letzte Woche bei der Wiesn. Überall stehen die Leute rum und da ist Bayern ja dann schon ein bisschen mehr als nur ein Land, sondern eher so ein Lebensgefühl, Leben, Leben lassen, Tradition, Zukunft und so weiter. Und dann stehen die Leute auf der Wiesn und machen alle ihre Selfies. Und dann wollen sie dieses Lebensgefühl in die ganze Welt schicken, egal ob beim Italienerwochenende oder Asien, USA. Und dann suchen die nach so einem Emoji. Und dann gibt's halt keinen für
eine
Bayern.
Brezel.
So, naja, die Brezel. Aber einige,
das
es gibt schon
Kopf
auch
Brezel,
und Bier und so.
Und
aber ehrlicherweise, das ist halt nicht Bayern. Ja. Und deshalb haben wir uns erlaubt, jetzt da mal Vorschläge zu machen als Digitalministerium. Und es ist ziemlich krass, was das für eine Welle macht. Ich bin heute auf der BITS irgendwie von jedem drauf angesprochen worden, weil so ein paar Influencer sich da jetzt auch cool dahinter gestellt haben. Unsere Olympiasiegerin, die Vicky Rebensburg und ein paar andere. Und wir wollen tatsächlich bei diesem Unicode-Gremium, das diese Zulassung macht, eines einreichen. Und deshalb gab es jetzt so eine Abstimmung dieser drei Vorschläge, die wir hatten. Also fingers crossed und Daumen drücken bundesweit alle NTV-Zuschauer, ja, dass wir eine Chance haben, das hinzukriegen.
Sehr gut.
Wie sieht es denn jetzt aus? Habe ich irgendwas verpasst?
Drei Varianten gibt es im Moment.
Drei Varianten.
Mir ist gesagt worden, es dürfte keine Flagge sein, weil für die Flaggen Nationalstaat Voraussetzung ist. Deshalb gibt es jetzt ein Lebkuchenherz, ein bisschen Wiesn getriggert, einmal die bayerische Tracht und dann natürlich den bayerischen Löwen als Wappentier. Und eins davon soll es hoffentlich werden. Am besten alles drei, ehrlicherweise.
Ich dachte, so eine Weißwurst, aber egal.
Na gut.
Ja, vielen Dank.
Fabian Mehring, Dankeschön.
Sehr, sehr
Dankeschön.
Gerne.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.